Ja, hallo. Hier ist der Fritz Rieder von Wein und Weinrieder aus dem Weinviertel in Österreich. Wir bewirtschaften 20 Hektar Weingarten, Grüne Veltliner, Riesling, Weißburgunder und Chardonnay. Das Ziel sind Weine mit Kraft und Charakter, große Lagenreserven mit viel Potenzial. Vor vielen, vielen Jahren habe ich Silvio Nitsche kennengelernt. Er war bei einer großen Weinhandlung tätig und so haben wir uns kennengelernt. Wir haben gemeinsam oft Kunden besucht. Silvio Nitsche ist ein sehr bedächtigter Mann, aber ein sehr flotter Autofahrer. Und ich kann mich noch gut erinnern, wir waren wieder zügig auf einer Autobahn unterwegs im Ruhrgebiet und Silvio Nitsche erzählte mir, dass er mit der Situation, Weine zu verkaufen und nur zu verkaufen, komplett unglücklich wäre. Und das nicht seine Welt sein. Ich kann mich noch erinnern, er hat gesagt, was ich mir jetzt mache, da könnte ich auch Schuhe verkaufen und das möchte ich nicht. Ich möchte den Wein und die Menschen wieder im Mittelpunkt stellen. Die logische Konsequenz war die Wein- und Kulturbar in Dresden. Ich habe Silvio Nitsche kennengelernt als einen Menschen, als einen Sommelier, dass ich den Weinen mit sehr viel Bedacht, mit sehr viel Demut und Respekt genährt hat. Durch seine Tätigkeit in Dresden ist der persönliche Kontakt verloren gegangen, leider. Aber Jahre später sind immer wieder Gäste aus Dresden auf Empfehlung von Herrn Silvio Nitsche auf unser Weingut ins Weinviertel gekommen und teilweise sind auch Lebensfreundschaften dadurch entstanden. Da sieht man, dass Weine, das große Weine, Menschen miteinander verbindet. Wir leben jetzt in einer unruhigen Zeit, wo vielleicht der Wein und auch die Weinkulturbar einen kleinen Beitrag zum Weltfrieden leisten kann. Das wünsche ich Ihnen, das wünsche ich mir. Viel Freude mit dem, was jetzt kommt. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Viele liebe Grüße aus dem Weinviertel, Ihr Fritz Rieder. Dankeschön.
Hallo aus Dresden, lieber Lars. Einen wunderschönen, kann man ja sagen, ne? Guten Morgen. Also wann immer ihr uns hört, liebe Hörer, wir haben es am Morgen besprochen. Das, was es heute zu besprechen gilt.
Da,
Du
da,
hättest
da
ja
schmeckt
eigentlich
der,
fast...
schmeckt der Wein am besten eigentlich am Morgen. Das hatte ich die letzten beiden Tage in der Tat. Ich war mal wieder auf einer Weinmesse, also nach 2, 3 Jahren der Abstinenz, durfte ich mal wieder in Düsseldorf sein, durfte die Prowein erleben und
Die
da geht der
gute
Tag
alte
halt um
Prowein.
morgens, genau, geht der Tag morgens um 9 los mit den ersten Gläschen. Man überlegt sich da immer, was am wenigsten wehtut, weil die Abende davor ja meistens auch sehr, sehr intensiv sind.
Also
Aber man kommt dann
Besprechung,
relativ
professionelle
die,
Besprechungen sind das dann, oder wie muss ich mir
genau,
das vorstellen?
ja, die so ganz leicht flüssig begleitet werden. Das Schlimme ist ja, bei so einer Messe kommen natürlich auch viele Fachleute zusammen. Und das ist dann schon ein Flaschenbashing, was man sich da gegenseitig so um die Ohren wirft und wo man schaut, was man dann möglichst intensiv ergründen kann. Und
Also wie
es ist ein
stehst du das
kurzer.
denn durch? Reist du dann mit so einem Koffer voller Ibuprofen an oder wie muss man das, also wie ist denn das dann? Also wie viel Weine testest du und probierst du dann übers Wochenende und wie, also so der Gesamtverbrauch, kann man das noch in Worte fassen?
In dem Sinne fängt man mit zunehmender Profession eigentlich an, disziplinierter zu werden. Also dieses Übertriebene, man durchzecht die Nacht, ist da eigentlich nicht, wenn man genau weiß, man hat noch den nächsten Morgen oder den nächsten Tag und man hat ja dann doch eine Aufgabe. Man hat einen Plan, der relativ straff ist, also dann meist so viertelstundenmäßig getaktet ist, dass man da einen neuen Stand hat. Manchmal hat man oder haben viele Moderationen, die versuchen anderen Kollegen einiges über die eigene Spezialisierung zu vermitteln, dann kannst du da natürlich auch nicht volltrunken irgendwie ankommen. Das hatte ich dieses Jahr nur bedingt. Da war ich gerade in der Thematik Gläser unterwegs, aber sonst eigentlich gar nicht weiter. Aber in den Vorjahren hat man dann schon 3, 4, 5, 6 Moderationen über 1, 2 Tage. Also da lötest du dich dann auch nicht zu und schießt dir den Kopf weg. Und dann ist es natürlich auch so die eigene Profession, die man leben möchte, insofern, dass du halt Sachen suchst, dass du versuchst, gewisse Länder, Themen zu bearbeiten, die Sachen probierst. Und wenn der Geschmack dann am Vorabend komplett ausgelöscht wurde, dann dauert es ein bisschen länger, bis der sich am nächsten Tag regeneriert hat. Daher, also die Nächte sind nicht mehr ganz so schlimm, wie sie 97 habe ich damit angefangen mit der Pro-Wein. Seitdem war ich eigentlich fast durchgängig da, wie die ersten Jahre waren, wo man sagte, ab in den Kosmos.
Also mal, welche Bedeutung hat denn die Pro-Wein für den, ich sag jetzt mal, deutschen / europäischen Weinmarkt?
Vielleicht darf ich dein, also ich behalte die Frage im Kopf und auf deine andere Frage noch antworten. Also wie viel Weine ich probiere, nominell kann ich das eigentlich gar nicht so beziffern, aber es gibt teilweise Tastings, die ich mir selber von 10 bis 11 gesagt habe, und da probiere ich vielleicht 50, 60, 70 Bordeaux zum Beispiel. Und danach kommt dann Italien dran, dann ist Deutschland, hast du den VDP-Stand zum Beispiel, und da versuchst du pro Stunde ungefähr 10 Winzer, 4, 5 Weine zu durchlaufen. Danach kommt Österreich und so weiter. Also es ist schon eine gewisse, man kommt auf eine gute Schlagzahl. Ich versuche auch weniger dort zu reden, sondern mehr zu probieren. Und dadurch ist, glaube ich, meine Schlagzahl in der Gänze höher. Wahrscheinlich komme ich auch, am Tag so auf zwischen 150 und 300 Weine ungefähr. Aber ich habe es nicht
mitgezählt. Sensorisch bist du doch dann durch.
Nee, eigentlich nicht.
Nee.
Das ist wahrscheinlich wie jemand, also man stellt sich das immer vor, weil es einem selber in einer anderen Ebene so geht. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich weiß es nicht, also wenn ich Parfum, nee, das, man kann sich da disziplinieren, und es ist halt ein rein technisches Abarbeiten. Man kann sich so stark neutralisieren, dass du den Wein rein objektiv und rein aufgrund seiner geschmacklich und sensorischen Gegebenheiten oder aromatischen Gegebenheiten analysierst. Und also wenn du nicht trinkst, wenn du konsequent spuckst, dann ist man am Anfang des Tages eigentlich genauso objektiv wie am Ende des Tages. Habe ich nicht zuletzt in verschiedenen Verkostungspanels, wenn ich für verschiedene Führer zum Beispiel probiere, unter anderem für einen Vinum-Führer, wo du ja auch am Tag 50, 60, 70 Weine probieren musst und am Anfang genau die gleiche Objektivität haben musst wie eben am Schluss. Und da muss man natürlich ernsthaft rangehen. Wir haben da meistens einen Wein, mit dem man sich einordnet, wo man am Anfang guckt, wie viele Punkte bekommt der, und den zwischendurch immer wieder zu Rate zieht, um einfach auch zu gucken, ob man sich jetzt irgendwie geschmacklich desensibilisiert hat oder verändert hat. Aber eigentlich sollte immer noch die gleiche Objektivität am Schluss sein. Jetzt habe ich deine Frage doch vergessen. Weißt du die noch?
Nee. Aber so ist es.
Ich habe es mir wirklich vorgenommen.
Als ich dich gefragt habe, und dann du gesagt, nee, ich muss aber erstmal die davor beantworten, da war ich schon raus. Das macht nichts. Also
ich fand die relativ wichtig, und da viel probiert, also viele Kollegen doch getroffen.
Mir fällt jetzt wieder ein, weil es mir auch wirklich auf der Zunge liegt, brennt und sitzt quasi. Welche Bedeutung hat denn die Pro-Wein für Deutschland, für Europa? Und mal ganz blöd, was genau macht man da eigentlich? Oder wer trifft sich denn da? Okay, du mit deinen Kumpels und Winzer. Wer noch?
Es war eine der größten Messen, um auf Frage 1 einzugehen. Ob es jetzt noch so ist, weil der Termin war relativ ungünstig. Viele Winzer haben abgesagt. Es war mit Pandemie kaum planbar. Dadurch haben es viele auch nicht eingeplant. Also es waren wesentlich weniger, ich glaube 30% weniger Aussteller. Und witzigerweise auch weniger Besucher, womit keiner gerechnet hätte, weil jeder eben dachte, nach 2 Jahren Pandemie sind sie alle eben extremst erpicht darauf, endlich wieder dieses Messegefühl zu haben. Und es war ein tolles Gefühl. Also ich bin immer noch sehr ergriffen davon, viele Winzer getroffen zu haben, viele Kollegen, sowohl von Sommelier-Seite als eben auch von Händlerseite. Und es lebt ganz stark von der Kommunikation. Also es ist neben dem, dass man ganz viel probieren kann, ganz viele Möglichkeiten hat, auf vielen, vielen auch Qualitätsebenen. Es waren ganz tolle Champagnerhäuser da, ganz tolle Bordeleserhäuser. Es war Übersee, waren sehr viele sehr renommierte Produzenten da. Trifft man eben sehr viele Professionelle. Und das ist ergreifend und großartig.
Also professionelle Trinker.
Sozusagen, genau. Oder eben auch Journalisten, die sich
ja, die erst
darüber
recht.
Hinaus, also ja, okay. Und es ist neben der Vivinum, der Wien Italy, der Wien Expo eine der größten Messen, die es gibt. Und eigentlich eine der Messen, wo man sein sollte oder ja, wo man zugegen sein sollte.
Aber du hast jetzt gerade gesagt, Kommunikation ist alles. Das ist ja prinzipiell, finde ich, beim Thema Wein einer der ganz großen Schlüssel. Denn nichts ist wichtiger als, und sei es im Restaurant, am Gast, wenn man eine gute Geschichte hat zum Wein, dann wird man begeistert, ja. Oder man hat selbst diese eine Geschichte vom Kauf, vom selbst auf dem Weingut besorgten Wein, und schon ist man in dieser Geschichte drin. Also es ist, das haben wir immer wieder und schon oft festgestellt, dass Storytelling ist sicherlich eins der ganz großen Schlüsselwörter.
Und gerade beim Wein erweitert es ja das Verständnis. Für mich ist Wein immer wie ein Gemälde, und wenn dir jemand das Gemälde erklärt, dann hat man ein anderes Verständnis dafür, kann die Sache viel intensiver genießen und kann sich mehr auf die Sache einlassen. Und da finde ich es schon zeitgemäß, aber schade, dass eben immer wieder weniger über Wein erzählt wird, weil einfach der Mensch, also dieser Faktum Mensch, dabei fehlt. Man versucht es über teilweise auch mediale Gegebenheiten zu relativieren. Also sprich, der Mensch im Restaurant, der sich um den Wein kümmert, wird nicht selten wegrationalisiert, weil es ein nicht günstiger Kostenfaktor ist. Der Mensch als Weinhändler wird seitens des Käufers wegrationalisiert, weil es die Sachen online einfach günstiger gibt. Und natürlich kann man sowas immer versuchen zu kompensieren, also sprich teilweise durch Wissensebenen, also sprich du kriegst dein iPad, da ist die Geschichte um den Wein drauf im Restaurant. Tolle Sache, kann unterhaltsam sein, aber ersetzt den Mensch nicht. Du kriegst Informationen im Online-Handel präsentiert, und ich finde das großartig, was der Online-Handel da mittlerweile auf die Beine gestellt wird. Aber der Mensch fehlt dabei, der eben auf dich eingeht und dir genau das erzählt, was du hören möchtest. Kaufst du online?
Ja, nein. Also erstens, weil, also dankenswerterweise kaufe ich ja bei dir ein, zum einen, oder dann eben auf Weingütern, die ich kenne, und dann ja, aber dann rufe ich irgendwie auch meistens an oder schreibe eine Mail. Dass ich jetzt, für mich ist das Wein online bestellen ja so ein reines Abfertigungsprozess, ne? Das funktioniert nur für mich oder würde funktionieren nur für Weine, die ich kenne, wo es ein reiner Bestellvorgang ist. Ich habe schon ein paar Online-Shops gesehen, dass es irgendwie doch ganz cool aufbereitet ist und relativ viele Informationen gibt. Und das finde ich gar nicht so schlecht, aber so dieses persönliche Gespräch, ja, oder dieses dann auch mal probieren können und guck mal, hier geht es dann so in die Richtung, so, das finde ich ist noch das ganz große Happening beim Wein. Also dieser, hier, ich brauche noch von dem Wein, kenne ich, davon brauche ich eine Kiste und davon brauche ich noch zwei Kisten und hier fürs Sommerfest brauche ich da von dem Rosé noch 10. Das ist für mich Onlinehandel, aber ansonsten bin ich eher so der, auch das hatten wir, glaube ich, schon mal in irgendeiner Folge besprochen, bin eher so der Weinhändler oder eben Winzerbesucher-Typ.
Ich glaube, wir haben das, du hast es mal erwähnt, genau, dass du das bist, aber ich glaube, über Weinhändler haben wir
so noch nie gesprochen. Folge?
Nee, eigentlich nicht. Und das ist ein unglaublich wichtiger Part. Weil es für mich persönlich gibt es so 5 Arten von Weinhändler.
Los geht's, Nummer 1.
Online-Händler. Und ich finde das toll, wie sich das entwickelt hat. Die haben eine tolle Daseinsberechtigung. Witzigerweise sind, ich glaube, 2, 3 der größten Online-Händler in Dresden stationiert. Einer der, die raketenhaft aufgeblüht sind, nicht aufgeblüht, die durch die Decke geschossen sind, ist Lobenberg, der nicht in Dresden ist. Lobenberg Gute Weine. Toll, was die für ein mega, mega, mega Sortiment haben und sowohl im Feinwein als auch im einfachen Bereich. Ein anderer ist Pinot Picard, die sich um den teilweise deutschen Wein ganz, ganz groß oder ganz verdient gemacht haben. Die sitzen, glaube ich, in Saarbrücken oder haben eine etwas überalterte Webseite, aber mit wahnsinnig vielen sehr emotionalen Geschichten um die Weine, um die Winzer, um die Gegenden. Und dann gibt es hier in Dresden Belvini. Der Rüdiger Kühne hat um die Jahrtausendwende Belvini ins Leben gerufen. Ich glaube, aus einem ganz, ganz kleinen stationären Handel heraus wurde er immer größer und ist so einer der schon Benchmark Online-Händler. Und das Interessante bei ihm ist, dass er Hintergrundwissen mit den Weinen transportiert, sowohl um Gebiet, Winzer, Weine, das versucht mit eigenen Bepunktungen und so weiter zu begleiten und wohl also richtig was um die Ecke dreht. Und für italienische Weine Superiore.de, der wohl einer der außergewöhnlichsten Italien oder der Lieferant für italienische Weine ist, und der Lutz Heinrich, also mega Typ, und schafft es, Italien nochmal mit einer ganz anderen Präsenz auch in jeglichem Qualitäts- und Preissegment in Deutschland zu präsentieren. Also die Online-Händler wären für mich Nummer eins. Und wenn sie so einen guten Job machen wie diese...
Jetzt eine Frage noch dazu. Was macht denn für dich einen guten Online-Händler aus?
Zum einen, dass ich die Dinge finde, dass man...
Wenn du weißt, was du suchst. Also ein großes Angebot.
Ein großes Angebot, ein ausführliches Angebot. Oder in gewisser Weise eine Spezialisierung, wobei ich die Spezialisierung, und vielleicht bin ich da persönlich anders, aber eher bei Händler Nummer 2 suchen würde. Und ich glaube, wenn der stationäre Handel eine Chance hat, dann ist es zum einen über eine Spezialisierung. Also wenn ich wirklich einen gereiften Bordeaux irgendwo kaufen möchte, wenn ich mich über rohe Weine beraten lassen möchte, über spanische Weine, über portugiesische Weine oder Portweine, dann würde ich am liebsten immer in Natural Weine in einen Handel gehen und würde versuchen, mit dem Typen, der dort steht, das Ganze zu finden oder eben da versuchen, mich begeistern und beraten zu lassen. Und dafür muss das natürlich ein Freak sein und muss eine Spezialisierung haben. Also wenn der stationäre Handel eine Chance hat, dann eben über Spezialisierung und über die damit vermittelten Geschichten. Part 3 wäre für mich die Type schlechthin. Also da gibt es ja einige, die echt mega coole Typen sind und dann darüber, weil sie halt Buddies sind, weil sie Weinbuddies sind, ihre Weine verkaufen. Und der vierte Grund für mich ist es irgendwo, wenn ich zum Beispiel ein Fest habe und da etwas suche und aber nicht weiß, wie viel Wein ich da brauche. Also wenn ich mit Kommissionsware arbeiten möchte, wenn ich mit Serviceleistung arbeiten möchte, sprich Gläser brauche, die ich auch wieder zurückgeben kann und möchte, dann geht für mich nichts über den stationären Handel. Weil du beim Fest nicht ersehen kannst, ob jetzt das Wetter schön wird und ich 3 Flaschen brauche oder eben 30 Flaschen brauche für 20 Personen.
Und Nummer 5?
Nummer 5 wäre für mich jetzt habe ich einen Hänger.
Du hast gesagt, es gibt 5 Arten.
Ich weiß.
Ja. Die Reves Edekas der Welt.
Nee. Nee.
Liebe Hörer, auch das kann passieren. Unser wirklich sonst sehr perfekte Kollege Silvio ist raus aus der Sache. Dann lassen wir es bei den 4. Wir könnten möglicherweise später nachreichen, was dir an Informationen abhanden gekommen ist.
Dann würde ich jetzt wahrscheinlich mit einer Kategorie das Ganze aufmachen und eventuell mit einem Wein, wo ich eine Geschichte zu hatte und merkte, das erste Mal richtig merkte, wie persönliche Geschichten einen Wein bereichern und ergänzen können zu einem Weingut, was mir aufblühenden Weinleben sehr am Herzen liegt.
Der hängt die Prowein noch wirklich tief in den Knochen. Ich glaube, dass
so ungefähr
diszipliniert warst du gar nicht. Ja, das
und das hören
wir jetzt hier schon.
Und das ist ein Weingut an der A. Und parallel dazu möchte ich eben auch nochmal so ein wenig animieren, was auch so ein bisschen ein Nachtrag jetzt von der ProWein ist, nochmal an die A-Winzer und an die Leute an der A zu denken, die ja letztes Jahr keine so gute Zeit mit der Flutkatastrophe hatten. Und jetzt einfach so in der Situation sind, dass das eigentlich vergessen wurde, aufgrund eben von verschiedenen anderen Dingen wie Krieg, Pandemie. Aber auch denen geht es dort noch nicht so gut. Die haben nach wie vor zu kämpfen mit einigen Sachen. Und ein Weingut, was mir sehr am Herzen liegt, ist das Weingut Deutzerhof. Begründet vom Wolfgang Hehle, der leider verstorben ist. Und mit dem Wolfgang Hehle hatte ich immer die große Ehre und Freude, um die Jahrtausendwende durch den Keller zu gehen und den ein oder anderen Wein immer zu verkosten und dort ein Fass für damals Schlosshotel Lerbach auszusuchen. Das war mal zumeist aus der Heimersheimer Landskrone. Und einige von den Magnum-Flaschen habe ich noch im Keller. Aus dem Jahre 2002 durfte ich letzte Woche einen Spätburgunder in einer Magnumflasche öffnen und war begeistert, war geflasht und war für mich einer der großartigsten Spätburgunder, die ich probieren durfte und die mich eben doch richtig begeistert haben. Und dieses eine Fass wünschte ich, hätte ich heute noch in größerer Menge vorhanden. Ich glaube, ich habe noch 3 Magnum oder so. Also da für dich ein Grund, nach Dresden zu kommen, dass wir zusammen mal wieder eine Heimersheimer Landskrone und somit einen großen deutschen Spätburgunder, der jetzt 20 Jahre auf dem Buckel hat, zu probieren. Magnum Größe dürfte auch unser beider Größe sein.
Ja, das können wir geschultert, wie es in der Weinfachsprache heißt.
Hast du einen
Wein der jetzt Woche? So ganz speziell mit Jahrgang und allem drum und dran nicht, aber ich war unlängst zu Dreharbeiten in dem legendären Schlosshotel Fuschel, also in Fuschel am See, was sich in der Nähe von Salzburg und somit in Österreich befindet, und da wurde viel Muscatella getrunken, und da muss ich mich an Folgendes erinnern, ich weiß nicht, 15, gefühlt 20 Jahren, so war ich auch eine Zeit lang sehr, sehr viel in Österreich, und da stand immer gelbe Muscatella rum. Oder da hieß es mal, Mensch, probier doch mal das. Und so Muskat, war ich so als Deutscher ein bisschen zurückhaltend, konnte mich dann aber sehr schnell, sehr ausgiebig und sehr umfänglich für den gelben Muscatella, speziell aus der Steiermark, begeistern, und habe damals immer vom Weingut Groß, an den kann ich mich noch super erinnern. Und ich möchte prinzipiell werben, also als Deutscher ist man ja relativ schnell mit den üblichen, sehr deutschen Sorten durch. Der gelbe Muscatella hat auch was für sich. Und so diese Holunder, also diese Wahnsinnsfrucht in den Muscatellern, gerade aus der Steiermark, dafür würde ich werben. Und das würde ich in verschiedensten Flaschengrößen, würde ich das, also wenn ich dann nach Dresden komme, dann bringe ich das mit.
Also Groß Muscatella kenne ich. Ich glaube, ich habe ihn sogar im Sortiment. Ich weiß nicht, ob ich ihn aktuell habe, müsste ich mal nachschauen, aber ich habe ihn zumindest auf der Weinkarte, und also Sortiment wäre dann Verkauf. Und ich bin da eben auch ein großer Freund und bin auch ein großer Freund von Muscatella, insofern, dass er ganz einfach massiv polarisiert. Entweder mag man ihn oder mag man ihn nicht.
Absolut.
Und er polarisiert auch im Rahmen der Winzerschaft. Also es gibt wenige Winzer, die es schaffen, einen Muscatella eine Seele zu geben, weil du halt einfach billigste Plörre draus machen kannst, die einfach nur Frucht hat und keinen Unterbau. Du kannst aber auch einen großartigen Wein draus machen, der sowohl Attraktivität als eben auch Authentizität lebt. Einer der außergewöhnlichsten Winzer für Muscatella ist für mich Michael Fröhlich aus dem Fränkischen, der einen tollen Muscatella praktiziert. Ich finde auch
den habe ich bei dir auch schon getrunken, erinnere mich.
Genau. Ich finde in der Muscatella-Kultur auch einen ganz normalen Moscato Dusty, wenn der gut gemacht ist, großartig. Mit 5 Volumenprozent ist das etwas so wunderschönes, dem man sich hingeben kann, wo man einfach auch gerne in ganz großen Schlückchen oder eben auch Gläsern oder eben auch Fläschchen das Ganze genießen kann, wenn sie eben sauber und gut produziert wurden. Und witzigerweise,
da kann man auch mal alleine sich mal eine Magnum gönnen.
Durchaus, ja, mit 5 Volumenprozent, da macht das auch nach dem Frühstück Spaß. Witzigerweise haben auch viele Winzer ihre große Aufgabe im Muscatella gesehen. Ich erinnere mich an den damals noch lebenden Bernhard Huber, der um 2005 Muscatella versucht hat, richtig mit Struktur und Textur zu produzieren und mittlerweile jetzt auch weiterführend durch seinen Sohn außergewöhnliche Qualitäten produziert. Oder eben Rebholz in Siebelding in der Pfalz, der einen richtigen Charakter-Muskateller produziert. Also es ist eine ganz, ganz tolle Rebsorte. Südsteiermark und ihre Muskateller, egal ob im Klassikbereich oder anders produziert, toll. Also würde ich unterstreichen und würde mich gerne von dir auf ein Gläschen einladen lassen.
Das werden 2-3 werden, Silvio. Ja, da ist Disziplin nicht gefragt.
Und da finde ich es eigentlich unglaublich wichtig, wenn du Muskateller kaufst, den eben nicht von der Stange zu kaufen, sondern dich da beraten zu lassen. Und da sind wir wieder beim Thema Weinhändler. Hast du exemplarischen Weinhändler, wo du sagst, das ist, oder hast du ein Erlebnis, wo du mal diese Händlerschaft einfach richtig erleben konntest?
Also es gibt hier in Hamburg das Weinhaus Gröhl, das ist so ein altehrwürdiges, auch das habe ich, glaube ich, da habe ich schon mal, Wein geworben für den Sauvignon Blanc von Gröhl, den es dort im Weinhaus Gröhl hier in Hamburg zu erwerben gibt. Na, die sind schon gut, aber es ist ein sehr klassisches Ding, ja, die natürlich wirklich auch damit kämpfen, dass da sehr viele sehr hamburgische, also mit so einer sehr eigenen hamburgischen Arroganz beseelten Menschen da irgendwie zur Tür reintreten. Erstmal keinen Plan haben und dann sehr weit unten in der Beratung anfangen, sage ich jetzt mal so. Der ist okay, aber das ist eigentlich tatsächlich einer der wenigen Weinhändler, wo ich irgendwie öfter bin, so rein aus Versorgungsgründen, gehe da aber auch nur hin, weil ich ganz bestimmte Sachen kaufe, die ich eben da.
Was macht gut sortiert für dich einen guten Weinhändler aus? Also was, wo bist du begeistert oder wo?
Jetzt muss ich dir das größte Kompliment machen, oder vor allem dir das Kompliment machen, dass du eben jemand bist, der irgendwie so diese Gabe hat, zu erahnen, was man so für ein Typ ist. Ja, das ist ja immer gar nicht so einfach, wenn man da zur Tür reintritt und irgendwie, keine Ahnung, ich gerade auf dem Weg bin, meinen Sohn zum Hockey zu bringen, dann, und ich selber irgendwie Sport mache, dann komme ich da so in der Turnibox an und irgendwie mit dem Käppi. Da sehe ich jetzt nicht so aus wie der ganz klassische Weinkonsument. Ja, also wenig vergeistigt, ich habe keinen Schal um und so ein bisschen ausgewaschenes Leinsakko, nee. Und das zu lesen, was bist du für ein Typ, ja, das finde ich bei einem Weinhändler wahnsinnig wichtig, dass sie eben dann nicht so diesen, hätten sie gern weiß oder rot, ja, wenn man dann so tief anfängt, irgendwie ist es immer blöde. Und deshalb ist also dieses Erahnen, was man ist für ein Typ, das ist für mich ganz, ganz wichtig und eben wirklich, und auch wieder zu dem Punkt vom Anfang, Storytelling. Ja, wenn er dann wirklich, oder wenn man dann, sag ich mal, in irgendeine Richtung geht und sagt hier, und dann der mit Geschichten kommt, von den Weingütern, von den Winzern, das ist das, was mich begeistert. Mhm. Oder wenn der selber so eine Begeistertheit transportiert und den nicht einfach nur einen Wein aufschwatzt, dann finde ich es gut. Aber wenn er auch dieses Sidekick, also dieses kleine, also keine Ahnung, hast halt bis irgendeinen Wein kaufen für 35 Euro und sagt, hey, mir komm, pass mal auf, ich habe noch den und den, die kosten nicht mal die Hälfte und probier das doch mal, wo man auch merkt, es geht ihm nicht darum, den möglichst teuren Wein an dich zu verkaufen, sondern den möglichst guten Wein. Mhm. Also, und da gibt es nicht viele. Also ist mir noch nicht untergelaufen.
Da gibt es in der Tat mehr, als du glaubst, wenn man sich darauf einlässt. Also es gibt ganz
aber
viele.
Ich habe ja gesagt, ich bin nicht so der Typische.
Ja,
dann hast du irgendwo im Restaurant einen tollen Wein getrunken oder durch Freunde einen tollen Wein kennengelernt und dann besorgst du dir eben den, aber den dann relativ dezidiert.
Mhm. Also was, ich habe zwei Erlebnisse, wo ich dieses extreme Pro-Gefühl für einen Weinhändler hatte, abgesehen davon, es manchmal sehr imposant fand, wenn ich richtig in Weinboutiquen gehe, wo eben, wie vorhin erwähnt, Spezialisierungen sind und du läufst dann von Flasche zu Flasche und betrachtest die, als wären es Gemälde. Das finde ich unglaublich beeindruckend, wenn die ganzen, keine Ahnung, Romani Conti da liegen oder die ganzen Petrus oder die Egon Müllers oder die was auch immer, Dom Perignon oder irgendwie, also die Weine, die man eben nicht jeden Tag live und wahrhaftig sieht, ist für mich immer mit Gänsehaut verbunden. Aber ich hatte eben so zwei Erlebnisse. In seiner Zeit in Köln, wo ich so das Gefühl hatte, ja, das sind richtige Typen, das sind richtige richtige, mit Leib und Seele Weinhändler. Einer, und ich glaube leider, dass der gestorben ist. Er hat einen französischen Weinhandel in, ich glaube, der Aachener Straße in Köln, und der hieß, glaube ich, es ist eine Menge Glauben jetzt, aber ich habe das leider
Glauben gehört in die Kirche, ne?
War so ein altes Journalisten. Ja, ich weiß, aber ich möchte trotzdem eine Erwähnung schenken. Ich glaube, der hieß Weyershausen. Das war so ein richtiger Franzose, so ein Typ mit so diesem typischen Käppi. Wie heißt das, Barett, die Mützen?
Jetzt würde ich würde jetzt darauf verzichten, mit Halbwissen zu glänzen.
Scheiße, ja. jedenfalls kam dir so entgegen.
Das verlangst jetzt viele von unseren Hörern. Ne? Also da war einer, hieß glaube ich so in der Stadt, ich weiß irgendwie auch nicht mehr, der hatte so ein Ding auf dem Kopf, ich glaube es war eine Mütze, aber wie hieß sie genau, wie ist es auch nicht.
Und, ja, aber
müssen wir dran arbeiten.
Ich weiß, aber ich muss mich besser vorbereiten. Aber der lebte diese Begeisterung für den Wein, also explizit für den französischen Wein, und hatte so diesen, wie du dir so einen Franzosen vorstellst, also so ein bisschen dieses rotzige, schnotzige, also diesen, das soll nicht despektierlich gemeint sein, sondern eben voller Anerkennung, und war so unglaublich tiefwissend um die Weinkultur, um die französischen Weine, und hat da erzählt, und es war immer eine Riesenaufgabe, da Wein zu kaufen, weil du weißt, du kommst vor einer Stunde nicht raus. Aber du bist so mit dieser transportierten Begeisterung rausgegangen. Das fand ich toll, cool, einzigartig, weil ich mich dort hab so richtig, also mit jeder Flasche schulen lassen dürfen. Zum anderen, also drei Straßen weiter, auch in Köln, gab es eben so diesen jungen Typen, der sich auf seinen Barhocker hingesetzt hat und die Leute einfach angesprochen hat und gesagt hat, hier, ich habe einen neuen Frankenwein, probieren wir den zusammen, und hat dieses Weintrinken einfach zelebriert. Also das kann kein Online-Händler, und das finde ich so toll, weil er einfach ausgeschenkt hat und gesagt hat, ja und so, und konnte eben auch aktiv verkaufen. Ich finde es ja toll, wenn jemand verkaufen kann. Nicht aufschwatzen, sondern begeistern verkaufen. Ich kann das selber leider nicht. Und finde das toll. Also wenn man Leute...
Du kannst sehr wohl begeistern. Also,
ja, aber nicht verkaufen. Also das ist,
das stimmt, nicht so der kommerzielle. Das stimmt wiederum auch. Also das ist eine mangelhafte Wirtschaftlichkeit, aber so bist du. Das macht dich aber ebenso liebenswert.
Oh, danke schön, mein lieber Lars. Was möchtest du trinken? Champagner?
Ja, unbedingt. Leider.
Nein, und ich find das eben so ganz... finde das so großartig, wenn das eben jemand kann und da begeistern kann. Und da hat... der stationäre Handel eine ganz, ganz große Daseinsberechtigung, und ich glaube und weiß, dass es da viel, viel mehr Typen gibt, als du es zu glauben vermagst. Nicht zuletzt deshalb fand ich es gut, dass zum Beispiel die Firma Zier jetzt kürzlich sich dazu entschlossen hat, einen Weinhandelspreis ins Leben zu rufen, also für den stationären Weinhandel, und verschiedene Personen ausloben möchte, also einen Weinhändler und eine Weinpersönlichkeit, und sich da eine recht gute Jury zusammengefunden hat, die versucht, da besondere Persönlichkeiten ins Leben zu rufen, also für eine bessere Weinwelt sozusagen oder für die Weinkultur. Weil
das finde ich gut, das müssen wir an der Stelle nochmal herausstellen, also für eine bessere Weinwelt zu kämpfen, kann ja auch nur in unserem Sinne sein. Ne? Podcast heißt schließlich Wein und Weltfrieden, ja, also auch der Weinfrieden, die Weinweltverbesserung ist nur zu begrüßen. Und ich möchte an der Stelle, liebe Hörer, nochmal nachreichen, dass der Kollege Nietzsche mit seinem Barett als Bezeichnung der Mütze seines Weinhändlers ziemlich gut lag, also Barett, Beret, Biret, da gibt es verschiedene Aussprachevarianten, aber das trifft das relativ genau.
Dankeschön, vielen Dank, dass du mich
also hier das nochmal, Recherche macht schlau, heißt es ja. Ja, habe ich nochmal nachgereicht.
In der Gastro sagt man, mise en place das halbe Leben, also eine Arbeitsvorbereitung erleichtert das Leben, ich hätte mich besser vorbereiten sollen, aber es war eben diese Emotion, die da mit mir einhergegangen ist. Und durchgegangen ist, ja, die Pferde sind mit mir, die verbalen Pferde sind mit mir durchgegangen. Und dieser Preis, also das ist jetzt gerade in der Vorbereitung, weil ich das nochmal mit aufgreifen darf, bevor du mir ins Wort gefallen bist.
Also das habe ich sollte mich da so reingesneakt, meinst du?
Genau. Soll im September verliehen werden. Ich bin da selber sehr gespannt, das ist dieses Jahr das erste Jahr, was daraus wird, wie das allgemein von der Gemeinschaft auch aufgenommen wird. Und jedenfalls in der Vorbereitung, da ich ein Teil dieses Ganzen sein darf, habe ich mich mit Weinhändlern beschäftigt und habe mir einfach mal wieder vergegenwärtigt, wie viel Emotionen in ganz vielen kleinen Läden stecken. Also die niemals auf irgendein Tablett kommen, niemals in eine Zeitung kommen. Menschen, die dahinter den Weinen, hinter dem Weinhandel stehen und tagtäglich eben richtig begeistern. So ein Weinhändler erfährt ja manchmal vor den eigenen Schwiegereltern oder Eltern, dass da, keine Ahnung, ein Kind geboren wird, wenn man halt eine Flasche Champagner verkauft oder eben dort kauft. Oder durchlebt Familienereignisse mit jemandem, wenn man halt für das Frischgeborene eben Wein aus dem Jahrgang kauft, vermittelt, erlebt Weinfamilienfeste, wenn man eben dafür berät. Also es ist eigentlich oftmals eine Vertrauensperson und die sollte gepflegt werden. Und ja, daher ein großes Pro für die Weinhändler. Etwas, was auf keinen Fall vergessen werden sollte und wo man manchmal auch den Euro mehr, so einen stationären Handel zu betreiben, kostet halt ein bisschen mehr. Und ich kann Sachen nicht so im großen Stil verkaufen wie eben viele Online-Händler. Ich kann halt für viele oder kann oftmals, wenn ich eben auch ein breites Angebot haben möchte, von jedem Wein nur 6 oder 12 Flaschen irgendwo einkaufen, bekomme dann natürlich nicht die Konditionen, die jetzt ein riesen Online-Händler, der eben 200-300 Flaschen kauft, und dadurch kann ich den Wein eben nicht so günstig anbieten. Aber es ist dann eben auch diese Kultur, die man mit dem Euro mehr dann irgendwo unterstützt.
Da würde ich gerne noch eine Sache erzählen, die mir neulich widerfahren ist, von wegen Online-Händler. Nur gibt es halt diese klassischen Online-Händler, also die durch schon Lanz, Belvini und so weiter. Es gibt aber natürlich auch noch andere Plattformen. Ich habe neulich eine Begrifflichkeit gesucht, Balthasar, da ging es, egal. Um es abzukürzen, fand ich dann Aldi Süd, Aldi Nord oder irgendwie sowas, wo Weinflaschengrößen aufgelistet wurden. Also ne, diese hier, Balthasar, Nebukadnezar, Jeroboam, wie auch immer sie alle heißen. Und bin dann auch auf die Seite und habe mir das dann angeguckt und fand das insofern interessant, als dass ich jetzt bei Aldi hätte ich jetzt erwartet, dass da so kistenweise, also so in der, quasi palettenweise der Wein verkauft wird. Hier bestellst du da, ist schön günstig, 1,99. Und dann fand ich es eigentlich sehr positiv, dass es doch relativ versucht wurde, mit Wissen auf dieser Internetseite so diesen Begeisterungsweg und Kaufimpuls eher durch so Wissen und Geschichte und so drumherum. Das fand ich beeindruckend.
Aber das ist ja auch so ein bisschen Greenwashing, was die dort betreiben, oder?
Wollen wir nicht? Wir hätten ja unsere Rubrik Thekenwissen. Weinflaschengrößen. Oder haben wir dann darüber schon mal länger gesprochen?
Ich glaube, da haben wir schon mal länger gesprochen, aber weißt du, was mir dabei einfällt?
Jetzt
wenn kommt. Ich das Thema Thekenwissen eventuell ummodellieren darf, weil es gerade in den sozialen Medien so rauf und runter geht und extrem viral geht. Weißt du, was es mit den Säbeln, mit dem Champagner-Säbeln auf sich hat? Was man ja auch mit größeren Flaschen teilweise praktiziert. Ach,
stimmt, was ich so ein bisschen gesehen habe letzten Zeit, genau, ist viel das Aufsäbeln der Flaschen oder auch das Aufglühen. Oder wie nennt man das eigentlich?
Und genau. Das weiß ich jetzt zum Beispiel nicht. Also wenn man
macht.
Das kommt ja ursprünglich aus der Portweinkultur, wo man eine Zange nimmt, die stark erhitzt, dann um den Flaschenhals herum befestigt, so mehr oder weniger, wie man eine Zange befestigt, das Glas damit erhitzt und dann danach mit leichten Kaltwasser besprühen, sozusagen die Flasche aufspringen lässt oder eben einen Riss damit erzeugt, also das Glas dann sozusagen bricht, damit man nicht in der Situation ist, den Korken irgendwie aus der Flasche zu befördern, weil der ja meistens beim alten Portwein relativ alt ist und ich den nicht rausbekommen würde, trennt man einfach den Flaschenhals ab. Das war jetzt über 8 Ecken gedacht, weil wir da eben auch nicht vorbereitet sind und ich da einfach aus der Situation erzähle.
Aber, mich aber
auch ein Riesen-Happening, ein Riesen-Erlebnis.
Aus dir kriegt man doch immer was raus. Nicht. So schlimm kann es ja gar nicht sein. So, was ist, jetzt mit den Säbeln? Was ist da? Ich sehe das nur in letzter Zeit tatsächlich oft. Warum?
Wird in der Tat aufgemacht. Also ursprünglich kommt das aus... Lass mich überlegen.
Von auch hier Napoleon, kann ich wiederholen. Ich glaube, macht schlau, Herr Nietzsche. Sollen wir kurz?
Nee, es kommt aus der Zeit um Napoleon und dem Russlandfeldzug um, Gott, wann waren das? 1800, 1820 oder so. Und okay. Zur Freude des Sieges fing man damals an mit den Säbeln. Champagnerflaschen zu köpfen. Und das ist bis in die heutige Zeit getragen worden. Es gab auch explizit, oder es gibt explizit Champagner-Säbel, die am meisten stumpf sind in verschiedenen Größen. Und das kann auch jeder zu Hause praktizieren. Also, dass man eine Flasche nimmt, sich den in den Handteller legt, den Daumen in diese Vertiefung zur Sicherheit dann letztlich praktiziert. Dann nimmt man, man kann auch ein Küchenmesser nehmen oder ein etwas größeres Messer.
Also erzählst du jetzt das Messerrücken, quasi um den Schaumweinverbrauch nach ein bisschen anzukurbeln, weil jetzt ich sehe jetzt alle unsere Hörer lostoben.
War das jetzt so transparent?
Ja, und so mit so sich zum Üben so zwei also, okay, Kisten kaufen.
Ja,
gut. Kann ja auch mal schief gehen. Wobei
braucht nicht schief gehen, wenn du im Prinzip das richtig praktizierst. Also sprich, du nimmst die Flasche in die Hand. Lass mich das bitte ausführen, damit auch jeder heute Abend eine Aufgabe hat. Setzt im Prinzip den, entweder wenn man den heimischen Säbel hernehmen möchte, oder eben ein etwas größeres Küchenmesser, am besten rücklings. Und setzt dieses ungefähr fingerbreit oberhalb des Etiketts an und fährst dann hin zum Korken. Mit ein bisschen Schmackes dabei, schaust, dass der Nachbar mindestens vielleicht 10 bis 15 Meter entfernt ist, weil so weit kann der Korken und dem umranden dann auch der Flaschenhals fliegen und das kann auch ganz schön gefährlich werden. Und dann sollte man das erste Glas möglichst genau nach Glassplittern untersuchen, was man einschenkt. Der Geübte hat kaum Schankverlust dabei, also so ab der 25. bis 30. Flasche redet man von maximal 6 bis 8 cl Schankverlust, den man dabei hat. Aber der Schankverlust ist wichtig, weil damit im Prinzip die Flasche von innen ausgewaschen wird, sodass keine Glassplitter dabei sind. Ist ein tolles Happening. Den Korken traditionellerweise hebt man auf, also sucht man dann irgendwann in den heimischen Gärten, hebt ihn auf, schreibt das Datum und das Happening dabei drauf und es ist eine schöne Trophäe.
Also der Geübte, also mein Cousin, der Winzer, also der kriegt das auch mit allem anderen hin, ne? Also da hast du es ja schon erwähnt, Küchenmesser, aber auch alles andere, was irgendwie hart ist, irgendwie wird benutzt, um so eine Flasche zu öffnen. Das Entscheidende ist doch der Schwung, oder? So die Energie.
Genau, das Entscheidende ist der Schwung, ist die Dynamik dabei. Witzigerweise kann man es so weit treiben, das haben wir mit feinstem Kristall sozusagen, dass du dein eigenes Champagnerglas nimmst, aber da geht es dann um Technik und musst du genau wissen, wo du ansetzen möchtest. Also dazu möchte ich jetzt nicht ermuntern oder dafür möchte ich jetzt nicht werben, wie du immer so schön sagst. Kannst du mit dem Champagnerglas die Flasche aufsäbeln sozusagen und dann gleich parallel einschenken und das ist dann...
Du bist doch in Sachen Zierleser unterwegs, ne? Und das wäre doch mal ein schöner, das könnten wir so einen kleinen Werbeclip mal drehen und mal gucken, wie viel Gläser du brauchst. Ich weiß nicht, ob die Firma
ich glaube, gut findet. Also das haben wir, habe ich auch schon gemacht und du schaffst es mit einem ganz normalen. Und das sind ja sehr filigrane Gläser, die Flasche aufzusäbeln. Schicke ich dir oder beziehungsweise stellst dann irgendwie online. Weißt du denn, wie dieser Vorgang heißt des Säbelns, wie wir in gut Deutsch sagen?
Ich kann nur sagen, ich habe diesen Begriff schon mal gehört, aber außer kalten, nein, also kein aktives Wissen.
Also es ist das Sabrieren, was man dort macht und das kommt von Sabrage, also der Säbel und derjenige, der es macht, ist der Sabreur oder
nicht so verwechseln mit dem Saboteur.
Ja, genau. Sabröse, glaube ich. Nee, ich weiß nicht. Oh Mann! Sabröse. Ich hätte mich wirklich vorbereiten sollen. Ja, ich weiß. Würde ich dann irgendwie vielleicht, dafür gibt es Shownotes, würde ich in den Shownotes nachreichen.
Aber lass mich, wir sind ja jetzt wieder, haben eine gute Zeit schon erreicht und glaube ich, wir sollten langsam zu Ende kommen. Vielleicht sollten wir als Heutiger, wir hätten ja noch unsere Rubrik Wir empfehlen einen Podcast und aus gegebenem Anlass, lieber Hörer, der Kollege Nietzsche, der sonst ja mit Wissen zu glänzen weiß, heute an der einen oder anderen Stelle ja so ein Mittel vorbereitet. Deshalb möchte ich werben für einen Podcast. Terra X. Terra X kennen die meisten aus dem ZDF als Sendung. Ja, da gibt es immer Wissenswertes, schön in schöne Bilder gesetzt. Das gibt es auch als Podcast. Mittlerweile auch von dem, wie ich finde, großartigen Harald Lesch. Wie sagt man das dann? Eigentlich moderiert.
Nee, umgesetzt. Kuratiert.
Kuratiert hieß, ach oh Mensch, zusammen
kriegen wir was hin.
Ne? Also, wir beide sind mehr als die Summe der Einzelteile. Nee, naja. Und das kann ich nur zutiefst empfehlen. Also da geht es ein bisschen so um aktuelle, wird Aktuelles mit Wissen hinterbaut. Und ich bin trotz der Tatsache, dass ich das Öffentlich-Rechtliche in vielen Stellen ziemlich dämlich anstellt. Immer noch ein großer Fan davon. Insofern, Terra X Podcast mit Harald Lesch, der Knaller.
Und da auch, hätte ich auch eine. Auch
da muss ich noch eine Sache nachschieben. Und Harald Lesch, ja, so, ich, ist kurz vor der Liebeserklärung. Aber der war ja, der hat ja früher, also ganz, ganz früher, ich weiß nicht, kennst du noch Space Night? Sagt dir das was?
Ja, ja.
Das lief nachts auf dem BR einfach so mehr oder minder wahllos so Weltraumfotos aneinander gekleistert und dann mit irgendeiner spacigen Musik unterlegt. Und da zwischendrin kam immer, wie hieß denn das? Damals hieß das noch anders, glaube ich, nicht Lesch's Kosmos, wie auch immer. Der hat dann immer so über Relativitätstheorie oder irgendwelche einsteinschen Supersachen irgendwie referiert. Mal eigentlich kein Wort verstanden, aber der hat es trotzdem super erzählt. Das nur am Rande. Man sollte mal so ein Space Night Revival machen. Gut.
Das wäre cool.
Aber jetzt, entschuldige, ich habe
mich unterbrochen. Also meine Empfehlung wäre, und das aus zweierlei Anlässen oder mit zweierlei Hintergründigkeiten, wäre der Podcast, der leider seit einem Jahr nicht mehr gesendet wurde, damals einigermaßen sporadisch, aber mit ganz viel humoristischen Tiefsinn, also diesen schwarzen Humor, den wir beide auch ganz gerne praktizieren, wenn wir ein bisschen gelassener sind. Und das ist Post von Sarah Bosetti. Hast du davon schon mal gehört, oder?
Ja.
Finde ich großartig. Und aus zwei Hintergründigkeiten. Zum einen, weil sie sich versucht, humoristisch ernsten Themen zu widmen. Oder in den, ich glaube, 20 Ausgaben, die es da gab. Das ist sehr kurzweilig, 5 Minuten lang, also wesentlich kurzweiliger als wir. Oder wesentlich kürzer als wir sind. Ich hoffe, nicht kurzweiliger. Und zum anderen hat sie auch immer wieder erwähnt und dafür geworben, dass man sie per Patreon unterstützt oder per PayPal. Weil es eben gerade in dieser Corona-Zeit sehr viele Comedians gab, die wenig verdient haben. Und versucht haben eben alternative Einkunftsmöglichkeiten zu suchen. Und aber eben auch, und das finde ich auch so maßgeblich und so wichtig für all die vielen, die da draußen sind, tolle Podcasts produzieren und das in der Tat karikativ machen. Also sie hat einfach dafür geworben, dass man ihr halt per PayPal eine Unterstützung zukommen lässt, was ich auch nicht selten getan habe, weil ich es einfach toll fand und den Gedanken auch toll fand. Aber es gibt so viel, ähnlich wie jetzt den Sportbootsführerschein, was ich eben letztens erwähnt habe, wie wir auch sind oder eben viele andere, die das eben selbstlos und eben kostenfrei machen. Und unser Gehalt ist ja, und da möchte ich den Bogen spannen, letztlich dann doch uns zu abonnieren oder uns weiter zu empfehlen, uns zu kommentieren und zu liken.
Wie du das wieder übergeleitet hast, das allein dafür müsstest du so müssen wir nochmal einen PayPal-Link. Also da muss man honorieren.
Unser PayPal ist ein Like, also daher oder ein Kommentar oder eine Anregung oder ein Themenwunsch oder einfach nur ein Lars, ich hab dich lieb. Und das ist ein schönes Schlusswort.
Dann kann ich dir sagen, ich habe euch alle lieb. Silvo dich auch. Und wir hören uns dann.
Du bist der eine. Liebe. Okay, gut.
Voller Liebe hören wir uns wieder. Also, macht's gut. Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss.